Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zum letzten Teil dieser Vortragsreihe begrüßen und ich verspreche Ihnen auch, dass ich mich beeilen werde, damit Sie noch die Niederlage von Bayern München gegen Barcelona erleben dürfen. Das ist unfair, ist okay. Heute geht es zum Schluss nochmal über das, was die Zukunft möglicherweise bringen wird, wenn es um unsere Nahrungs- und Nutzpflanzen geht. Diejenigen von Ihnen, die letzte Stunde da waren, haben vielleicht erlebt, dass als Herr Weber darüber berichtete, welche Rolle denn so Pflanzen im globalen Wirtschaftssystem denn spielen. Und das sind Spieler in der Tat, die eine große Rolle im globalen Wirtschaftsspiel spielen. Aber ich möchte heute versuchen, in die Zukunft reinzublicken. Sie wissen immer, wenn man versucht, in die Zukunft reinzublicken, dann geht das meistens schief. Aber ich versuche, am Boden zu bleiben und halt eben die Prognosen, die man so macht, zu bewerten, zu relativieren, auch was notwendig ist, um vielleicht Ihnen klarzumachen, worum geht es denn eigentlich und wohin müssten wir kommen. Thema wird sein, nämlich, dass Pflanzen in ihrer vielfältigen Funktion für den Menschen, aber die wichtigste Funktion vielleicht doch ist, dass sie uns halt eben Nahrungsmittel liefern. Wenn wir uns das mal vor Augen führen, was sind die Probleme, die Herr Weber schon in der letzten Stunde angerissen hat, da ist einmal ganz oben hier der Anstieg der Weltbevölkerung. Und das kann man sich nicht oft genug auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man das anschaut, was sind die Prognosen von UNO, UNESCO, wer auch immer, dann sind die optimalsten Prognosen für uns, wären, dass die Weltbevölkerung 2050 vielleicht ungefähr 8 Milliarden, also mal Daumen gepeilt, 1 Milliarde mehr, als wir jetzt haben. Die pessimistische Prognose wäre über 10 Milliarden und irgendwo dazwischen wären dann vielleicht 9 und ein paar zerquetschte. Also richten wir uns darauf ein, dass wahrscheinlich vielleicht wir 2 Milliarden Menschen mehr sein werden 2050. Das ist verdammt viel. Also, wir werden mehr sein. Wir haben in der letzten Stunde der Weber herausgearbeitet, dass nicht nur wir mehr sein werden, sondern dass der Fleischverbrauch auch noch deutlich steigen wird. Vielleicht nicht mehr in Europa oder Amerika, da gibt es einen gewissen Sättigungsgrad vielleicht, aber gerade in den Ländern wie China, diesen Entwicklungsländern, die mittlerweile die Schwelle des Entwicklungslandes längst verlassen haben, wo also Fleisch natürlich Mangelware war früher und wo Fleisch einfach attraktiv ist. Also der Fleischverbrauch der Chinesen steigt signifikant, verdoppelt sich fast und mehr. Also das heißt, die Änderung der Verlebensweise, wenn Sie daran denken, dass viele Tiere halt eben nicht auf der Weide gehalten werden, sondern gemästet werden mit Produkten, die man auch essen könnte, dann heißt das ganz klar, da ist ein ziemlicher Druck auf das ganze Produktionssystem. Wir dürfen auch nicht vernachlässigen, dass natürlich immer noch einen Druck gibt oder eine Konkurrenz gibt zwischen den Feldern, die wir für Nahrungsmittelproduktion nehmen, beziehungsweise wo wir auch Pflanzen für die Bioenergieproduktion nehmen könnten. Denken Sie an den Energieraps hier oder denken Sie an die Maisstärke in den USA oder in Zuckerrohr in Brasilien. Also da ist immer noch eine große Konkurrenz, ob jetzt diese Konkurrenz sozusagen verschwindet, weil Erdöl wieder billiger geworden ist und weil viele Länder Fracking machen, sodass der Druck sinken wird. Wie dem auch sei, die Konkurrenz bleibt bestehen. Und der letzte Punkt, diese globalen Klimaveränderungen, wo alle Leute sagen, die ereignen sich jetzt, ob das jetzt nun menschengemacht ist zum größten Teil oder ob da auch einfach eine natürliche, fluktuierende Komponente dabei ist, sei dahingestellt. Die Welt wird wärmer werden. Und wenn die Welt deutlich wärmer wird, dann wird das dazu führen, dass die Nahrungsmittelproduktion sinkt. Also so einfach ist ein ganz klar negativen Effekt auf die Nahrungsmittelproduktion. Ja, was brauchen wir? Eigentlich brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir vorausblicken, eine Steigerung der Erträge. Und ich werde Ihnen nachher herausarbeiten, dass das nicht mehr so geht wie bisher, sondern dass wir eine Steigerung der Erträge auf jeden Fall brauchen. Aber wir müssen mit den Ressourcen, die wir brauchen, deutlich effizienter umgehen. Und ich will Sie im Laufe der Vorlesung darauf hinrichten, dass dieser Aspekt hier einer Pflanze, nämlich die Photosynthese, dass das ein Punkt ist, wo wir unser Augenmerk darauf richten könnten, wenn es darum geht, Erträge zu verbessern. Wie viel müssen wir denn? Wie viel müssen wir denn die Erträge steigern? Na, da kann man nur ein bisschen peilen. Wenn man sich hier mal anschaut, was sind die Voraussagen der FAO für solche Zuckerpflanzen, also Zuckerrohr und Zuckerrübe, dann sagt man etwa den Faktor 1,7-fach müssten wir das steigern. Wenn man sich Ölfrüchte anschaut, bei uns wäre das Raps oder weltweit Soja, Sonnenblume geringere Bedeutung, Palmöl deutliche Bedeutung, dann kommen wir schon auf 1,9. Und wenn wir uns die Getreide anschauen, also Weizen, Reis, Mais, Gerste als die Hauptgetreide in der Reihenfolge, ne, dann haben wir ungefähr 1,5-fach. Also wenn man sich merken will, sagen wir mal, wir müssen vermutlich die Produktion von Nahrungsmitteln aus Pflanzen um den Faktor 1,5 bis 2-fach steigern. Das klingt auf den ersten Blick, wenn man so gewohnt ist, in Zehnerpotenz zu denken, wenig. Also die Frage ist, ist das möglich, die Nahrungsmittelproduktion um den Faktor 2 zu steigern? Wenn man einen Blick zurückwerfen, was ist denn bisher passiert, dann hat es ja die sogenannte erste grüne Revolution gegeben, auf die ich gleich zu sprechen komme. Und daraus könnte man vorsichtigerweise ableiten, ja, es könnte klappen, dass wir das hinkriegen, die Erträge um den Faktor 1,5 bis vielleicht 2-fach zu steigern. Denn was ist in der ersten grünen Revolution passiert? Die erste grüne Revolution, die ungefähr stattfand 1960 bis vielleicht, oder 60er Jahre bis vielleicht die 80er Jahre, dann sehen wir hier, dass da ungefähr eine Verdopplung der Erträge erreicht worden ist. Eine Verdopplung vor allen Dingen der Kornerträge, also Weizen, Reis und so weiter und so fort. So, also, grüne Revolution sagte, es könnte klappen. Was ist die grüne Revolution oder womit verbindet man die grüne Revolution? Muss man sie verbinden mit diesem Herrn? Das ist Norm Borlaug, ist ein US-amerikanischer Pflanzenzüchter, der irgendwo im Mittleren Westen, Minnesota, geboren wurde und der es geschafft hat, durch seine Ideen das hinzubekommen. Das ist übrigens der einzige Biologe, der jemals einen Nobelpreis außerhalb der Medizin, außerhalb der Chemie bekommen hat, nämlich einen Friedensnobelpreis. Norm Borlaug ist leider gestorben, sehen Sie, 2009 ist er gestorben. Und was hat Norm Borlaug gemacht? Norm Borlaug hat, war amerikanischer Pflanzenzüchter und ist dann Ende der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts, ist er mit der Rockefeller Stiftung, haben sie in Mexiko dieses Institut gegründet, das CIMMYT, das ist das internationale Forschungszentrum für Mais und Weizen in El Batán, das ist in der Nähe von Mexico City in Mexiko. Ja, was hat Norm Borlaug dort gemacht? Vereinfacht gesagt hat er Folgendes gemacht. Wenn man sich die Weizenarten der früheren Jahre anschaut, als ich Kind war, da waren die groß, sehr hoch, mannshoch teilweise. Ne? Und wenn man sich die modernen Weizenarten, Sorten anschaut, dann sind sie so klein. Und wenn Sie sagen, wieso ist das eine große Leistung, dass ich das aus einer großen, also aus der großwüchsigen Weizensorte plötzlich so eine kleinwüchsige mache? Na, wenn man sich mal anschaut, dass das, was vielleicht die Pflanze an Mitteln produziert durch die Photosynthese, worauf wir ja noch zu sprechen kommen, dann kann ich das natürlich dazu verwenden, um jetzt einfach den ganzen Pflanzenkörper einfach zu vermehren, groß zu gestalten. Ich kann aber auch mit dem, was ich da durch die Photosynthese ernte, das, was ich ernte, sagen, ich stecke das hier oben rein in das erntbare Produkt. Das wären bei halt eben Getreiden, wären das hier oben die Körner. Wenn das jetzt eine Kartoffel wäre, dann wäre es hier unten natürlich am Spross, diese Sprossknollen, die halt eben das erntbare Produkt wären. Also, das heißt, was in der ersten grünen Revolution im Wesentlichen passiert ist, ist, dass halt eben dass gewissermaßen der Anteil des erntbaren Gutes verschoben wurde, dass also von der Gesamtbiomasse her der Teil des erntbaren Gutes vergrößert worden ist. Also der sogenannte Ernteindex, der Quotient, als das, was man oben rausbekommt, oder wenn man Kartoffeln hat, unten in der Erde hat, oder Rüben ebenfalls in der Erde hat, zur gesamten Biomasse der Pflanze. Also das war der Clou von Norm Borlaugs Forschung, diesen Anteil des Ertrages, des erntbaren Ertrages, an der Gesamtbiomasse zu erhöhen. Ja, und wie ist das gemacht worden? Kommen wir auf die zweite Pflanze nochmal zu sprechen, wo kurz darauf die Ideen von Norm Borlaug aufgegriffen wurden. Das ist Reis. Und Reis ist unter den Gräsern, also unter den Getreiden, die Pflanze, die praktisch ausschließlich der menschlichen Ernährung dient. Es gibt zwar ein bisschen, ja gut, Bier ist auch in menschlicher Ernährung, aber es wird für Tierernährung praktisch nicht genommen. Also Reis ist das, was grundsätzlich gegessen wird. Und Reis ist eine sehr, sehr vielfältige Pflanze. Hier sehen Sie vielleicht, wie Sie Reis vielleicht kennen mögen aus den vielen Bildern, die man so im Internet oder in Büchern findet. Das Reis ist so Terrassen angebaut, wird hier, steht da mit den Füßen im Wasser. Und der Name sagt schon, ist der sogenannte Nassreis. Das ist die ertragsreichste Form, wie man Reis anbauen kann. Das liefert die höchsten Erträge. Wird überall auf der Welt, in Südostasien angewendet, auch in den USA und auch in Europa, beispielsweise in der Po-Ebene oder auch in der Camargue, wo man Reis anbaut. Also der Nassreisanbau ist die ertragreichste Art und Weise, Reis anzubauen. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man Reis hier heißt es Bergreis, also mit der nicht bewässert wird, sondern wo der Regen die einzige Bewässerungsquelle ist. Vielfach auf der Welt, vor allen Dingen Südostasien. Diese Bergreisform ist die Form des Reises, die eigentlich von den Leuten selbst gegessen wird. Also wo nicht so viel auf den Markt kommt, sondern das ist das, wo der sogenannte Subsistenzbauer für sich und seine Familie Reis herstellt. Und dann gibt es ganz verrückte Reissorten. Tiefwasserreis zum Beispiel in Vietnam oder auch in Thailand, der im Fluss wächst. Ne? Und der so ungefähr, ich glaube, pro Tag wächst, kann der 30 cm wachsen. Das heißt, das ist der helle Wahnsinn, ne? wie der wachsen kann. Und ihr seht, wie eine Frau im Wasser schwimmt und den Reis erntet. Also die Botschaft soll sein, es ist eine faszinierende Pflanze, die sehr vielfältig ist, sehr vielfältige Wuchsform hat und die Getreideart ist, die überall auf der Welt ausschließlich gegessen wird und nicht irgendwo in Alkohol oder was auch immer verbrannt wird. Ja, also Reis. Norm Borlaugs Ideen wurden aufgegriffen von diesem Institut hier, dem Internationalen Reisforschungsinstitut in Los Baños auf den Philippinen. Das ist ungefähr 40 Kilometer südlich von Manila. Und was haben die Forscher für Reis gemacht? Hier sehen wir das, ähnlich wie es für Weizen auch gemacht wurde. Hier sehen wir so eine Landrasse, wie sie früher angebaut wurde. Früher heißt in den 15 Jahren des letzten Jahrhunderts. Ne? Also richtig großwüchsige Reissorte, die ist eine indonesische Landrasse gezeigt, Peta. Und was hat man gemacht? Man hat diese großwüchsige, hochwüchsige Landrasse hat man gekreuzt mit einer taiwanesischen Landrasse, die so einen Zwerchwuchs hat. Den Namen muss man sich nicht merken. Ja, und das Resultat ist hier, IR8, das ist der Wunderreis auch der grünen Revolution. Das ist der Reis, wo diese Erträge nach oben purzelten. Und was war der Clou dabei? Wie bei Weizen, einmal kurze Halme, also Reduktion des gesamten Pflanzenkörpers, also das, was die Photosynthese produziert, in den Ertrag reinstecken. Und ich komme nachher noch darauf zu sprechen, aber auch diese Reissorten, wie auch die Weizensorten, die waren mehr empfänglich für Kunstdünger. Wenn ich also Kunstdünger drauf gab, dann konnten die mit dem Kunstdünger was anfangen, den Kunstdünger aufnehmen und das in der Produktion hineinzustecken. Ja, wie ist das bei Weizen und Reis geschafft worden, solche Kurzstroh-Sorten zu züchten? Und das Verrückte ist, dass bei beiden Arten, bei Weizen und bei Reis, dass im Prinzip der gleiche, dass die Züchter, ohne es zu wissen, den gleichen biologischen Prozess benutzt haben, um diese Kürzung hinzukriegen. Und das will ich Ihnen auf der nächsten Folie schildern. Da gibt es nämlich ein Hormon, weil es in Pflanzen nennt man das Phytohormon. Und dieses Phytohormon heißt Gibberellin. Der Name kommt daher, dass das, als entdeckt wurde, dass das von einem Pilz produziert wurde. Und dieser Pilz produzierte diesen Stoff und der verursachte bei Reispflanzen Zwerchwuchs. Man weiß mittlerweile, dass dieses Hormon benötigt wird, um eigentlich das Gegenteil zu machen. Dieser Pilz verursacht bei Reispflanzen die verrückte Krankheit, heißt das, glaube ich, Madness-Krankheit. Und da wachsen die Reispflanzen also aus sich heraus. Und das zeigt schon, was Gibberellin macht. Gibberellin ist das Hormon, was dazu führt, dass die Sprossachse wächst. Na? So, und wie macht Gibberellin das? Hier ist die komplizierte chemische Formel. Gibberellin macht das nicht direkt, indem es das fördert, sondern indem es hier dieses Protein da ausschaltet. Und das ist einfach ein Inhibitor. Also Sie können sich vorstellen, da ist ein Inhibitor und er sagt, nicht wachsen. Und jetzt kommt das Phytohormon Gibberellin und hier steht es, baut den Inhibitor ab. Der wird einfach zerschreddert. Und damit ist die hemmende Wirkung weg und der Spross kann sich verlängern wachsen. So, das heißt, bei Weizen haben die Züchter dieses Protein, ohne dass sie es wussten, haben wir später festgestellt, haben sie da auf Varianten selektiert, wo das Gibberellin nicht mehr angreifen kann. Das heißt, Gibberellin kommt, das Protein merkt das nicht mehr und damit bleibt die hemmende Wirkung erhalten und die Sprossachse bleibt klein. Bei Reis, völlig andere Richtung genommen, bei Reis, hier oben ist die Synthesekette des Gibberellins aufgezeichnet. Da ist hier ein Schritt, ein Katalysator, ein Enzym, der diesen Schritt bewerkstelligt. Und bei Reis ist es so passiert, dass die Züchter, diese Zwerchreissorten, die man genommen hat, diese taiwanesische Sorte, da ist eine Mutante drin, eine mutantes Genvariante, wo dieses Enzym kaputt ist. Und das heißt, diese Reispflanzen machen weniger Gibberelline. Wir haben Erinnerung, Gibberellin brauche ich, um die Sprossachse zu verlängern. Wenn kein Gibberellin da ist, kann ja auch keine Sprossachse verlängern. Also, der Effekt ist der gleiche bei diesen Zwerchweizen und Zwerchreissorten. Ist beides mal, wachsen die nicht mehr so stark. Aber der Trick wurde auf verschiedenen Wegen erreicht, aber überall geht es um Ghibrelin, um dieses Phytohormon. Ja, also das war der Clou, der in der grünen Revolution zum Erfolg geführt hat. Kurzstroh, Getreidesorten, das heißt viel mehr der Biomasse konnte in das erntbare Gut gehen, anstatt in den Aufbau eines großen Pflanzenkörpers. Nun, wenn man jetzt sich versucht vorzustellen, wie könnte man denn noch neue die Erträge erhöhen, dann kann man sich vielleicht vier grundsätzliche Möglichkeiten vorstellen, die ich im Vollen jetzt mal abarbeiten möchte. Man könnte sich vorstellen, man nimmt mehr Ackerland einfach in Kultur. Warum nicht? Ne? Mehr Ackerland, habe ich mehr Erträge, höhere Erträge insgesamt. Also ist die Pflanzenproduktion höher. Man könnte auch, sagen wir nach dem Motto, viel hilft viel, noch mehr Kunstdünger drauf. Ne? Warum nicht? Wenn wir wissen, Pflanzen können Kunstdünger gebrauchen, also noch mehr drauf. Ne? Möglichkeit Nummer zwei. Sie wissen, Pflanzen, wer ein Gärtner weiß, Pflanzen muss man gießen, ne? Noch mehr Wasser drauf. Ne? Also wäre Möglichkeit Nummer drei. Oder aber Möglichkeit Nummer vier, ich versuche an der Genetik was zu machen. Ich versuche das, wir nennen das immer das genetische Ertragspotenzial. Kann man in den Pflanzen bessere Genvarianten, wer in der ersten oder zweiten Stunde dabei war, bessere Allele kombinieren. Also kann der Züchter oder wer auch immer oder der Gentrainer, kann man da bessere Allele kombinieren, sodass man einfach, dass die Genetik, das Erbgut dieser Pflanzen besser im Sinne mehr Ertrag ist und dass er dadurch mehr Ertrag bekommt. Also vier Möglichkeiten hätten wir im Prinzip. Schauen wir uns mal an. Möglichkeit Nummer eins, mehr Ackerland in Kultur nehmen. Hier ist so aufgeführt, was es an der Welt so an potenziell verfügbares Ackerland gibt. Aber Spitzenqualitäten, gute, Rand- und nicht tauglich. Ne? Also mit der brauchen wir uns gar nicht zu beschäftigen, das ist Randqualität. Aber diese beiden Qualitäten sehen wir hier. Da haben wir dieses Grüne, das ist Wälder und ich glaube, die meisten von uns möchten nicht mehr Wälder roden. Ne? Gerade in den Tropen, wo, also wir brauchen die Wälder, Punkt. Die sind geschützt im Endeffekt. Dann gibt es hier noch schon Ackerland, was im Regenfeldbau betrieben wird, also genug Regen vorhanden ist, um die Feldfrucht wachsen zu lassen. Das ist diese braune Fläche hier. Dann gibt es hier eine ganz große Fläche, wo halt eben bewässert wird, wo ich also künstliche Bewässerung, wo ich also Wasser aus Flüssen entnehme oder aus eiszeitlichen Wasserquellen oder wie auch immer. Ne? Und schließlich hier dieses orange Farben, da steht Reservefläche. Das ist halt also eine ganze Menge Land wäre potenziell noch vorhanden, was man nehmen könnte. Also was in dieser Folie zumindest als Reservefläche erscheint. Wenn man jetzt aber das mal analysieren lässt, was kann man denn davon wirklich noch nehmen, dann sehen wir, dass von dieser Reservefläche, und das muss man einfach glauben, was die Autoren halt eben ausgerechnet haben, dass wir da nur eine beschränkte Anzahl von Hektar noch nehmen kann. Und wir sehen, dass es auch ja, ungleichmäßig verteilt ist. Das war in Ostasien oder Südasien, wo Zentren der Bevölkerungsentwicklung, dass wir da gar nichts mehr haben nehmen können. Auch im Nahen Osten und Nordafrika dieses Mau aus. Das einzige Lateinamerika ist noch ein bisschen was vorhanden oder im subsaharischen Afrika. Wir sehen aber dort überall entwickelte Länder, also Europa und Nordamerika, da geht sogar noch Ackerfläche verloren. Sie können sich vorstellen, wodurch sie verloren geht. Ich wohne in Düsseldorf auf der anderen Rheinseite in Neuss, als ich 1980 ins Rheinland kam. Da war dort Ackerbau. Waren die Kappesbauern, haben da ihre Äcker gehabt. Jetzt sind da Häuser. Das heißt also, Ackerland geht kontinuierlich verloren, geht als Bauland und so weiter verloren. Das erklärt zum größten Teil, warum in den entwickelten Ländern das bebaubare Land abnimmt. So, also, da ist nicht mehr viel drin. Kann man noch ein bisschen was machen, aber ist größtenteils ausgereizt. Vor allem, wenn man überlegt, wo sind diese Flächen, die sind nicht immer dort, wo man auch anbauen wollte. Also das Land ist infrastrukturell nicht erschlossen, also da ist nicht so viel mehr zu holen. Dann kommt dazu, dass wir durch unsere Art und Weise, wie wir bewirtschaften, ne, dass jedes Jahr eine Menge Ackerfläche verloren geht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen vor drei oder vier Jahren war es, da ging durch die Zeitung, dass ein großer Sandsturm da in Mecklenburg-Vorpommern war. Ne, dass auf der Autobahn von Hamburg nach Rostock hat es riesige Auffahrunfälle gegeben. Das war kein Sandsturm, das war Ackerkrume, die durch den Wind hochgegangen ist. Ne? Das heißt also, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in Mecklenburg-Vorpommern war, diese riesengroßen Flächen, ne? Wenn die unbedeckt sind, ist trocken, der Wind geht durch, dann kann einiges der Ackerkrumen in die Luft geweht werden. Also das heißt, die Bodenerosion ist eine, sei es menschengemacht, sei es durch Wasser oder wo auch immer, oder durch illegale Landnahme, ist eine große Gefahr zur Reduktion der verfügbaren Ackerfläche. Und wenn man sich überlegt, dass wir so einen Boden nicht einfach, also einen fruchtbaren Boden, nicht einfach so eben mal schnell kreieren können, dann ist das schon, ich will nicht sagen beeindruckend, aber irgendwie ärgerlich, wie sehr wir Menschen mit gutem Boden umgehen. Der ist nämlich Dreck. Und wir werten ihn gar nicht, dass es ein Boden ist, von dem unser Fortkommen eigentlich abhängt. Also der Boden ist auch so eine vernachlässigte Quantität negligabel, wo sich keiner drum kümmert. Ja, wie sieht es denn mit zum Kunstdünger aus? Wenn man sich hier auf der linken Seite das anschaut, dann sieht man, hier ist das Ertragspotenzial. Und wenn ich Nährstoff, wenn ich also Kunstdünger, Stickstoff, was auch immer, zugebe, dann sehen wir, dann steigt das. Aber wir sehen, irgendwo ist eine Grenze erreicht. Ne? Also viel hilft viel, das gilt nicht. Also irgendwo kann ich noch so viel draufgeben das geht nicht mehr. Und hier sehen wir, das ist eine theoretisch abgeleitete Kurve, und hier sehen wir, wie das in Realita aussieht. Hier beim Reis, das sind diese roten Werte, wo man es gemessen hat, und hier sind die gelben für Mais. Ne? Da sieht man, bei Reis ist praktisch nichts mehr zu holen, aber der Mais, der könnte noch ein bisschen was, da ist noch ein bisschen Musik drin, aber bei Reis ist es ausgereizt. So, also, vielleicht doch ein bisschen mehr Kunstdünger. Aber wenn wir uns anschauen, wie sind denn die Erträge in der ersten grünen Revolution gemacht worden? Ich sagte Ihnen, Verkürzung der Halme, und gleichzeitig, die Pflanzen wurden empfänglich für Kunstdünger. Dann sieht man auf dieser Folie hier, also bezüglich der Effizienz war das nicht der Hit. Ne? Wenn wir uns eine Verdoppelung der Erträge in diesen Jahren, dann ist das erreicht worden mit einer Versiebenfachung der Stickstoffgabe. Stickstoff ist ein Material, also ein Nährstoff, den wir für Pflanzen heutzutage größtenteils durch das Haber-Bosch-Verfahren herstellen. Also der Luftstickstoff in der Luft und Wasserstoff kriege ich irgendwo her, das ist nicht das Problem, aus zum Beispiel Erdöl oder wo auch immer her, oder Erdgas. Der wird einfach mit Energie verbraten und daraus kommt Nitrat oder Ammoniak, besser gesagt. Also wenn ich genug Energie habe, egal woher, Erdöl, Erdgas, Kernenergie, ist völlig wurscht woher, ist es eigentlich kein Problem, aus dem übermäßig vorhandenen Luftstickstoff einfach hier genügend Stickstoff zu machen. Energie ist die Frage. Also, aber wir sehen schon Verdopplung der Erträge und Versiebenfachung der Zugabe von Stickstoff. Also der Hit war das nicht. Ne? Das heißt, ich muss mehr als doppelt so viel dazugeben, um einen Ertragsanstieg von 2-mal zu schauen. Also da scheint nicht die Möglichkeit zu sein, da noch viel was zu machen. Ne? Wenn wir uns auf der anderen Seite Phosphat anschauen, da sehen wir, dass die Verdoppelung der Erträge etwa mit einem 1,7-fachen Anstieg im Phosphatverbrauch gekoppelt ist. Das klingt gut, nur im Gegensatz zum Stickstoff ist der Phosphat ein Mineral, was wir aus der Erde rausholen. Und wenn da nichts mehr da ist, dann ist nichts mehr da. Das heißt, wenn es fort ist, ist es fort. Also hier können wir mit Energie noch einiges erreichen, aber hier, wenn es weg ist, ist es weg. Und die Phosphatlager der Welt, die Prognosen sagen 50 Jahre, vielleicht noch 100 Jahre, dann ist es zappenduster. Ja? Das heißt, da ist nichts mehr. Da können wir nicht mehr aus der Erde was rausholen. Natürlich können wir jetzt anfangen, unsere Fäkalien wieder, ne, nicht in den Rhein reinzuleiten und dann in die Nordsee, sondern zu sammeln, auf den Acker geben, aber ist auch wahrscheinlich keine Lösungsmöglichkeit. Also Phosphat ist einfach ein Problem. Dann werden Sie sagen, wenn man das hier anschaut, Verdopplung der Erträge, Versiebenfachung vom Stickstoffzugabe, Versiebenfachung von Wasser, Verdopplung der Phosphaterträge, Ökolandwirtschaft. Das ist der Hit. Nächste Folie zeigt, Ökolandwirtschaft, also eine Landwirtschaft nach ökologischen Prinzipien, ist ertragsmäßig ein Desaster. Wenn wir uns anschauen, ist jetzt eine Folie, die auf zig Meta-Studien vereinigt hat. Also kann man sagen, wenn wir eine ökologische Landwirtschaft betreiben, hier 1,0 ist das, was wir bei der Standardlandwirtschaft herausbekommen. Also ich dünge, ich bewässere und ich gebe auch Pestizide, um Pflanzenfeinde abzuwehren. Wenn ich eine Ökolandwirtschaft betreibe, dann sehen wir, bin ich immer ungefähr hier sind die Werte eingezeigt, so hängt von der Feldfrucht ab, das hängt auch von der Region ab, wo ich das analysiere, aber über den Daumen gepeilt 25% weniger Ertrag. Über den Daumen gepeilt. Ne? Also wer propagiert ökologische Landwirtschaft, ist die Art und Weise, wie wir die Ertragssituation der Welt verbessern, der träumt. Das ist nicht die Lösung für die Welt. weil die Erträge deutlich niedriger sind als bei Intensivlandwirtschaft. Wir haben es in Erinnerung, wir müssten 1,5-mal oder zweifach erhöhen. Wie sieht es mit Wasser aus? Wenn man sich die Wasserkarte anschaut, dann ist der erste Punkt, dass 70% aller Wasservorräte heutzutage bereits für Landwirtschaft verbraucht werden. Also Landwirtschaft ist der größte Wasserverbraucher auf dem Weltniveau. Und ich weiß nicht, wer Zeitungen vor ein paar Wochen gelesen hat, dass sich Kalifornien anfangen, Wasser zu rationieren. Die holen das aus den Flüssen raus, beziehungsweise aus dem Ogallala-Aquifer. Das ist so ein Bassin, wo eiszeitliches Wasser gespeichert worden ist. Das heißt, also hier sehen wir überall dort, wo ganz dunkelrot ist, steht extremely high risk. Also hier sehen wir China, der ganze vordere Orient, Nordafrika, ist nicht viel los. Aber auch hier Amerika, der Westen der USA ist High-Risk-Country. Das heißt, Wasser steht auch nicht mehr in den Mengen zur Verfügung, wie wir bräuchten, wenn wir einfach nur Wasser zugeben würden, viel. Wie sieht es mit dem Ertragspotenzial aus, also mit der Genetik bisher, die bisher so betrieben worden ist? Ich will nur ein Bildchen zeigen. Hier sind nochmal die Erträge der einzelnen Weizen, Mais, Reis und Soja aufgeführt. Aber schauen wir nur mal den Reis an. Hier sehen wir, wie der Anstieg, die Wachstumsrate der Weltbevölkerung ist. Ja, die Anstiegsrate sinkt. Absolut gesehen steigt sie aber noch. Die Anstiegsrate hat schon eine Verlangsamung. Da sehen wir aber, dass die Kurve hier flacher ist, als wenn wir diese Kurve wieder eine Gerade durchlegen würden mal. Das heißt also, es sieht so aus, als ob die Weltbevölkerung, der Anstieg langsamer sinkt, oder andersrum formuliert, dass der Anstieg der Erträge deutlich schneller sinkt als das Absinken des Anstiegs der Weltbevölkerung. Also wir haben ein großes Problem hier bei den, was die Pflanzenzüchter, die Genetiker sagen, das Ertragspotenzial der Pflanzen. Das macht uns Sorgen. Zusammengefasst also nochmal, wenn wir uns das anschauen, höhere Erträge, Schlussfolgerung, so einfach geht das nicht. Ne? Wir haben hier oft die globalen Klimaveränderungen, die uns keine Freude machen. Wir haben Wassermangel oder besser gesagt, wir haben keinen Wasserüberfluss, der uns dabei helfen würde. Die Ackerflächen können ein bisschen zunehmen, aber eher nehmen solche Erosionen sogar noch ab. Hier Bodenerosion, künstliche Düngung haben wir auch gesehen, ist ein zweiseitiges Schwert. Ne? Ja, also nochmal doppelt so viel reinwerfen möchte man auch nicht. Sinkende Ertragsraten. Das heißt also, so trivial ist das nicht. Aber trotzdem brauchen wir eigentlich eine zweite grüne Revolution. Ich möchte jetzt in einfacher Art und Weise vor Augen führen, dass vielleicht die Photosynthese doch so ein Angriffspunkt ist, wo man vielleicht diese zweite grüne Revolution hinkriegen könnte, nämlich die Erträge deutlich erhöhen. Ja, was ist überhaupt Photosynthese? Diese Gleichung, das ist immer die Gleichung, die man den Studenten im ersten Semester zeigt. Das ist, Photosynthese ist, ich habe einfach Kohlendioxid und ich brauche Wasser und Licht. Das ist der große Energiebringer und daraus kommt Zucker, einfach formuliert. Und als Abfallprodukt kommt da Sauerstoff raus. Das ist die Photosynthese als Summengleichung. Ich möchte nicht darauf eingehen, warum ich hier 12 H2O habe und da 6 H2O auf der anderen Seite der Gleichung. Das ist für die Studenten im ersten Semester, die ich dann frage, wo kommt der Sauerstoff her. Aber lassen wir das mal. Also das heißt, ich nehme das Kohlendioxid der Luft, Licht ist die Energiequelle und dann kriege ich Zucker vereinfacht raus. Das ist der globale Prozess. Wenn man jetzt in so eine Zelle hineinschaut, wo das abläuft, dann sieht das viel komplizierter aus, als diese Gleichung uns suggerieren mag. Hier ist so eine Pflanzenzelle. Und die Pflanzenzelle, also die höhere Pflanze oder die Landpflanzen, haben dafür ein extra Organell, nennen wir das, ein extra Körperchen in der Zelle, das nur Photosynthese macht. Macht noch ein bisschen was an, das ist auch eine super Chemiefabrik, aber für uns reicht, das ist der Ort, wo die Photosynthese abläuft. Wenn wir uns jetzt einzelne Algen, zum Beispiel oder Bakterien anschauen, dann könnte man einfach sagen, die sind wie so ein Chloroplast nur. So, also in diesem Chloroplasten, in dem Blattkörperchen läuft die Photosynthese ab. Und da haben wir, ist der ganze Prozess der Photosynthese in zwei Bereiche aufgespalten. Da haben wir auf der linken Seite hier, wo diese grünen Stapel sind, das sind Membranen. Wenn Sie sich das vorstellen wollen, das sind wie Sonnenpaneele. Das heißt, da kommt oben das Licht rein. Und die Lichtenergie wird dazu genommen, um jetzt letztlich gesehen das Wasser zu spalten. Also Wasser wird gespalten, schaffen die Chemiker immer noch nicht so richtig gut. Aber die schaffen das super. Das Wasser wird gespalten, Abfallprodukt ist Sauerstoff. Das ist für uns ganz gut, für die Tiere, für die Pflanzen ist das witzlos. Und was kommt da raus bei diesen sogenannten Lichtreaktionen, bei der Wasserspaltung und den weiteren Reaktionen, die ablaufen? Da kann man sich zwei Sachen merken. Da kommt hier unten einfach, hier steht NADPH. Wenn Sie sich merken, einfach molekularer Wasserstoff. Da kommt Wasserstoff bei raus. Das, was ein Chemiker immer braucht, Wasserstoff. Ja, und das Zweite, was dabei rauskommt, ist hier ATP. Also ATP ist das chemische Wechselgeld der Zelle. Also wenn ich jetzt hier so mache, ne, dann meine Muskeln bewegen sich, dann verbrauche ich dabei ATP. Also wenn Sie nachher wieder gehen, dann haben Sie, ne, was verbrauchen Sie ATP? Die Pflanze produziert ATP über diesen Prozess. Das heißt, hier in diesem linken Teil, in diesen sogenannten Lichtreaktionen, weil die nur ablaufen, wenn das Licht da ist, da produziere ich molekularen Wasserstoff, ne, und ich produziere hier ATP, also Energie, chemisch gebundene Energie. Und mit diese beiden Substanzen, die füttere ich jetzt in diesen zweiten Teil des gesamten Photosynthesegeschehens ein. Nämlich, wo ich hier oben das Kohlendioxid nehme, und das Kohlendioxid ist ein komplizierter Prozess, auf dem ich im Detail nicht eingehen möchte. Ne? So umwandle, bis da unten Zucker rauskommt. Und der heißt Calvin-Zyklus oder Calvin-Benson-Zyklus, danach nach den Entdeckern. Aber das rote Ding da oben, das ist ein ganz wichtiger Substanz. Das ist ein Eiweiß, ein Protein, ein Enzym, also chemisch ein Katalysator. Und das ist das Enzym, was das CO2 der Luft bindet an eine Verbindung, sodass dann nachher Chemie damit betrieben werden kann, daraus kommt Zucker. Das ist ein uraltes Enzym. Ungefähr vor 3,5 Milliarden Jahren oder 3,2, ein paar hundert Millionen Jahren, spielen keine Rolle dabei, ist von der Natur erfunden worden und für diesen Prozess in Anführungsstrichen ausgewählt worden. Also so läuft im Wesentlichen die Standard-Photosynthese ab. Hier nehme ich das Licht, um Wasser zu spalten, und Abfallprodukt Sauerstoff, und da kommt Energie bei raus und molekularen Wasserstoff, und das packe ich in den zweiten Teil dieses Photosynthesegeschehens rein, den Calvin-Zyklus, wo ich dann mit Hilfe dieses Enzyms, wir nennen das immer Rubisco, weil der Name ist Ribulose Bisphosphat Carboxylase Oxygenase. Kann sich kein Mensch merken, verhaspeln Sie immer. Also Rubisco ist so ein einfaches Abkürzel dafür. So, also das ist der Photosyntheseprozess. Wie kann denn jetzt Photosynthese dazu beitragen, dass wir mehr Ertrag bekommen? Und dazu wollen wir uns mal diese Gleichung hier anschauen. Die sieht ein bisschen kompliziert aus, aber die ist sehr aufschlussreich und wertvoll, weil sie nämlich schon eine Handlungsstrategie gibt. Da steht hier Ertrag und dann kommt da gleich und dann kommen so verschiedene Faktoren. Hier sehen wir, dass der Ertrag, erntbares Gut, hier unten steht hier Verteilungseffizienz, Ernteindex, das hatten wir schon gehabt, ne? Als ich erklärte, bei dem Zwerchweizen, also dem Kurzstrohweizen, den Kurzstrohreissorten, dass die Züchter es geschafft haben, also Norm Borlaug als Initiator geschafft haben, den Pflanzenkörper zu senken, zu verkleinern und mehr von dem in der Photosynthese geernteten Produkten in das erntbare Gut hineinzustecken. Wir sind mittlerweile schon ungefähr bei so Faktoren wie 0,6. Muss man auf der Zunge zergehen lassen. 60% einer ganzen Pflanzenmasse finden wir in dem erntbaren Gut. Sie können sich vorstellen, dass, wenn wir das als den Motor des ganzen Geschehens bezeichnen, wo also die Photosynthese abläuft in diesen grünen Blättern, also aus nichts wird nichts, ne? Also aus einem Blatt kann ich nicht viel machen. Also da ist nichts mehr draus zu machen. Das ist ausgereizt. Also 0,7, es gibt so Kartoffeln, die sind noch besser, aber die Standard Getreide, da ist nichts mehr drin. Also 0,6, da ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Also da kann ich praktisch nichts mehr erreichen. Vielleicht noch 0,5%, aber das sind ja Peanuts. Also das ist ausgereizt. Aber schauen wir uns mal diese drei Terme an. Und vereinfacht gesagt sind das alles Terme, die mit Photosynthese zu tun haben. Schauen wir uns den ersten Q an. Das ist der einfachste zu verstehen. Das ist die Summe der Lichteinstrahlung. Wenn Sie jetzt eine Pflanze dann mal 6 Monate wachsen lassen können, 6 Monate ist Licht da, genügend Licht da, läutet ein, dass da mehr rauskommen kann, als wenn ich es nur 2 Monate wachsen lasse. Also das heißt, eine lange Vegetationsperiode, habe ich eine große Summe der Lichteinstrahlung, ist ideal dafür, also schlägt sie im Ertrag nieder. Da ist aber, wenn man ehrlich sagt, nicht viel zu machen. Wie soll ich in Deutschland oder wo auch immer die Lichtmenge vergrößern? Ne? Den Mais beispielsweise, den kann ich nicht im Februar aussehen, der erfriert mir. Den kann ich erst Ende, bei uns ja so, sagen wir so, Anfang Mai, im Mai aussehen. Also da ist nicht viel zu holen drin. Da kann ich vielleicht ein bisschen holen, indem ich die Pflanzen die aus den Tropen stammende Kulturpflanze ein bisschen kühler, toleranter mache. Aber viel ist da nicht mehr zu machen eigentlich. Ne? Vor allen Dingen, ich kann es nicht bewusst machen, die klimatischen Gegebenheiten sind es, die es mir vorgeben, wie hoch die Summe der Lichteinstrahlung ist. Ne? Aber diese beiden Faktoren, die sind es. Das ist einmal der zweite Faktor hier, da heißt die Einfangeffizienz des Lichtes. Das Licht fällt auf die Pflanze runter. Wird es überhaupt absorbiert, also geerntet? Oder geht es durch, verschwindet wieder, wird reflektiert? Und da sehen wir, dass die Einfangseffizienz des Lichtes auch schon 80-90% des einfallenden Lichtes werden hier eingefangen. Da ist also auch nicht mehr, also gut, immerhin 20% vielleicht noch. Ne? Aber wenn wir uns diesen Faktor hier anschauen, das ist die Umwandlungseffizienz des Lichtes. Also das Licht, was hereinfällt, wie viel Prozent dieser Energie des Lichtes wird denn jetzt wirklich genutzt? Und da sehen wir 0,1. Und da ist Raum für Verbesserung. Ne? Also 10% des Lichtes über den Daumen gepeilt wird nur umgewandelt. Das heißt, 90% gehen irgendwie verloren. Und ich möchte Sie jetzt im Folgenden vielleicht darauf hin, mit ihm ein bisschen herausarbeiten, dass wir an diesem Faktor arbeiten können und so dass halt eben im Endeffekt mehr Ertrag herauskommen könnte. Aber schauen wir uns doch nochmal die Photosynthese aus einer umfassenderen Perspektive an. Ich habe es so getan, als ob die Photosynthese im Prinzip eine einzelne Zelle wäre nur. Ne? Das ist auch in erster Annäherung richtig. Ne? Jede Blattzelle zum Beispiel ist in der Lage, Photosynthese zu betreiben. Also alle Reaktionen, die ich Ihnen geschildert habe, Wasserspaltung, Energie wird gewonnen, molekularer Wasserstoff kommt daraus und dann kann ich Zucker umwandeln. Aber der eigentliche Ort oder die eigentliche Region, wo Photosynthese stattfindet, ist das Blatt. Das heißt, das Blatt ist das Organ. Da ist nicht nur eine einzige Zelle, es sind zig Zellen drin. Wir werden zum Schluss des Vortrags im letzten Teil sehen, wie die angeordnet sind und wie das abläuft. Also das heißt, die erste Ebene ist auf der Zelle, das ist die biochemische Ebene, wo die Reaktionen ablaufen. Aber hier ist das Blatt. Das Blatt, hier sehen wir, da muss von außen das Kohlendioxid reinkommen. Ja, kommt das gut rein? Ist der Diffusionsweg optimal oder gibt es da Blockaden? Ne? Wir werden nachher sehen, ja, da ist was möglich. Der dritte Punkt, wenn ich produziere, ich kenne es aus der Wirtschaft, da muss ein Abnehmer sein. Wenn ich jetzt produziere und da oben hier, da wird nicht genügend eingebaut, die können nichts abnehmen, dann gibt es in jedem Wirtschaftssystem, auch bei der Pflanze, sagt das System, hör auf. Das bringt nichts. Die Abnehmer sind nicht da. Also das heißt, hier muss ich genügend auch Senke haben, dass das, was ich produziere, auch abgenommen wird. Und dann schließlich sollten wir daran denken, dass für den Landwirt ist ja nicht die einzelne Pflanze, ist, die produziert, sondern Pflanzen stehen in einem Bestand. Wir haben den Acker mit Tausenden von Pflanzen. Also das heißt, die Pflanze, das Verhältnis oder das Wachstum, die Fähigkeit einer einzelnen Pflanze mögen ganz anders sein, wenn ich die Pflanzen einem dichten Bestand mir anschaue. Also das heißt, Photosynthese ist auch eine Konsequenz des Pflanzenbestandes. Ich möchte zunächst mal ein wenig nochmal hier auf die Photosynthese in der Zelle eingehen und ganz zum Schluss nochmal einen kurzen Blick noch auf diese beiden Prozesse werfen. Den lasse ich mal außen vor. Schauen wir uns nochmal diese nenne ich immer normale Photosynthese an. Und wir werden gleich sehen, Der Fuchs im Saint-Exupérys kleinen Prinz hat recht, nichts ist vollkommen. Warum ist nichts vollkommen? Wenn man sich einfach mal die Atmosphäre, wie sich die Atmosphäre verändert hat in der Welt, dann sehen wir hier oben, diese grüne Kurve gibt die CO2-Konzentration der Luft an. Hier ist in Milliarden Jahren, jetzt ist hier Neuzeit, da sehen wir, dass die früher riesig war und den Anstieg, den wir jetzt sehen, ist von, wenn man den geologischen Zeitraum betrachten, das Peanuts. Ne? Es ist, macht sich bemerkbar, aber von der geologischen Zeitraum sind das minimale Anstiege. Ne? Also das heißt, da ist die CO2-Konzentration drastisch gesunken. Von riesigen Mengen bis zu diesen, was ich weiß, 300, was haben wir jetzt, 350 ppm oder 400 ppm so ungefähr rum. Ne? Parts per Million. Ja, zur gleichen Zeit ist aber, wenn wir uns die Sauerstoffkonzentration anschauen, damals gab es keinen Sauerstoff. Gut, es gab Sauerstoff, aber die Atmosphäre war praktisch sauerstofffrei. Und da sehen wir dann, dass hier jetzt so ab 1,5 Milliarden Jahren oder hier schon deutliche Anstiege, deutliche Mengen an Sauerstoff in der Atmosphäre erscheinen. Das ist alles Photosynthese. Also, Photosynthese ist dafür verantwortlich, dass die CO2-Konzentration der Luft abgenommen hat und dass gleichzeitig jetzt die O2-Konzentration gestiegen ist. Ich zeige dieses Bild gerne in meiner, wenn ich die Anfängervorlesung in Biologie halten muss, dann sage ich immer, ich weiß nicht, ob ihr Tierforscher unter Ihnen, sage ich mal, Tiere sind eigentlich und Humanbiologie ist irrelevant. Das hier, Pflanzenforschung, das ist der Hit. Ohne diese Sachen gäbe es eigentlich das andere gar nicht. Ne? Also, drastische Senkung der CO2-Konzentration und ein deutlicher Anstieg der O2-Konzentration. Und hier oben ist Robisco erschienen, ungefähr vor 3,5 Milliarden Jahren. Dieser Katalysator, der CO2 erntet. Ja, schön. Schauen wir uns den Katalysator mal an. Was macht der? Hier sehen wir ihn, wie er arbeitet, wie er arbeiten soll, wie er ersonnen worden ist zu arbeiten von dem großen Designer, sage ich mal so. Ne? Dann nehmen wir ein Kohlenstoffatom mit 5 C-Atomen, also 5 mal Kohlenstoff ist da drin. Ne? Und CO2, ne, ein C-Atom. Wenn ich die beiden zusammenklebe, kriege ich ein C6 raus und interessanterweise zerfällt das relativ schnell in 2 Kohlenstoffverbindungen mit 3 C-Atomen. Deshalb nennt man auch die Standardform der Photosynthese C3-Photosynthese. Wer von Ihnen aus der Universität kommt, hat nichts mit C3- und C4-Professoren zu tun, sondern ist einfach, der Name davon ist, weil das hier 3 C-Atome hat. Also die Standard-Photosynthese nennen wir auch in der Biologie die C3-Photosynthese. Also da kriege ich jetzt 2 C3-Verbindungen raus. Sie sehen hier, dieses türkisfarbene CO2-Molekül ist da. Ja, als die Robisco gewissermaßen genommen wurde, ich vermenschliche das mal so ein bisschen, ne, da war nicht klar, oder da spielte keine Rolle, dass dieses Enzym auch Sauerstoff nehmen kann. Das heißt, ein typisches Beispiel dafür, dass die Natur nicht perfekt ist, sondern dieses Enzym hat einen Hauch zur Bispezifität. Es nimmt CO2 weitaus lieber, aber es kann auch Sauerstoff nehmen. Und wenn es jetzt Sauerstoff nimmt, das sieht man hier, also an diese C5-Verbindung wird ein Sauerstoffmolekül dran addiert, dann zerfällt das wiederum, aber es kommt dann nicht 2 C3-Körper heraus, sondern es kommt ein C3-Körper daraus und ein C2-Körper, an dem da jetzt dieses Sauerstoffmolekülchen hängt. Und interessanterweise können die Pflanzen mit dieser C2-Verbindung nichts anfangen. Algen schmeißen sie raus, sekretieren sie teilweise und sie wird aber in der Regel immer abgebaut. Das heißt, CO2 geht verloren, sodass als Endprodukt, wenn dieser Weg eingeschlagen wird, ne, C5 stecke ich rein, was kriege ich raus? C4, also 4 C-Atome. Das heißt, es wird nicht nur kein CO2 eingebaut, sondern darüber hinaus geht noch ein CO2-Molekül verloren. Deshalb nennt man das auch Atmung, weil sie im Licht passiert, also ähnlich wie ich jetzt hier, wenn ich so spreche und atme CO2 ausatmen, so nennt man das auch die Lichtatmung. Könnte man sagen, ist ja okay, passiert halt eben, aber wenn man sich vor Augen führt, wie groß ist dieser Prozess, dann stellt man fest, dass dieser Prozess etwa 30% des photosynthetisch erzeugten, das ist ja letztlich ein Produkt der Photosynthese, dass 30% des photoassimilierten Cs wieder über diesen Prozess der Lichtatmung verloren gehen kann. Das ist ein gigantischer Energieverlust, der da abläuft, und Stoffverlust. Das ist vor allen Dingen, ist diese Reaktion, nimmt die zu, verglichen zu dieser Reaktion, wenn es draußen sehr warm ist. Also heute ist es sicherlich, ist die Photorespiration draußen bei Pflanzen höher, als so kühl noch war. Und Sie können sich vorstellen, das ist ein großer Anteil in den tropischen und subtropischen Gegenden. Wo dieser Prozess, 30%, ich sage es noch einmal, etwa 30% des geernteten CO2 kann wieder über diesen Prozess der Lichtatmung verloren gehen. Ja, das ist sehr viel. Und die Frage ist, wenn man da noch vor Augen führt, dass die CO2-Konzentration, wenn man jetzt mal nur 400 Millionen Jahre ungefähr zurückgehen, also ich glaube vor 400 Millionen Jahren kamen die Landpflanzen auf, oder sagen wir 200 Millionen Jahre oder 300, dann da ist die CO2-Konzentration ganz, ganz niedrig. So niedrig ist sie heutzutage nicht mehr. Da war sie deutlich niedriger als heute. Dann kann man sich vorstellen, dass dann dieser Prozess echt eine Bedrohung werden könnte. So, was kann eine Pflanze jetzt salopp dagegen machen? Wie kann man damit umgehen, dass hier ein Großteil der Effizienz der Photosynthese verloren geht über diese Lichtatmung? Und da können wir jetzt eine Menge spekulieren. Man könnte ja sagen, warum nehmen wir dieses Enzym nicht einfach und verändern das? Ja, es gibt eine gewisse Verbesserung, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, hat nicht geklappt, geht nicht. Ich möchte es jetzt nicht auseinandernehmen, warum das, also bringt, hat die Natur hingekriegt, geht nicht. Also abgehakt. Anderer Punkt ist, warum schmeißen wir das hier einfach weg? Robisco raus und nehmen eine andere Carboxylase, also ein anderes Enzym, was CO2 wo dran nieten kann. Wenn ich jetzt ein kompliziertes Schema, biochemisches Schema zeigen würde, würde ich sagen, geht überhaupt nicht, weil dann muss ich alles neu designen. Denn die Enzyme, die es damals gab, die auch CO2 wo dran kleben konnten, die brauchen eine ganz andere Verbindung hier. Und da kommt noch ganz was anderes dabei raus. Also dann müsste ich den ganzen Stoffwechsel, müsste ich also an zig verschiedene Stellen auf einmal drehen. Haut nicht hin. Das heißt, diese beiden Möglichkeiten gehen nicht. Was hat die Natur gemacht? Die Natur hat das gemacht, was Politiker gerne machen, wenn sie ein Problem nicht wirklich lösen wollen. Sie machen, das nennt man Containment-Politik. Sie packen es in Behälter rein, machen oben eine nette Hülle drum und sagen, das Problem ist gelöst. Oder diejenigen von Ihnen, die noch in der Computerwelt mit MS-DOS gearbeitet haben, Sie erinnern sich noch, das war ein absolut lausiges Betriebssystem. Was hat Bill Gates gemacht? Er hat es nicht weggeschmissen und ist auf Apple umgestiegen, sondern er hat einfach Windows 3.1 erfunden. Ne? Windows 3.1 war so eine schöne Hülle, relativ schöne Hülle oben drüber, aber innen drin tickte noch MS-DOS. Das ist genau das, was Politiker machen, Containment-Politik. Und wie könnte so eine Containment-Politik aussehen, um jetzt diesen negativen Effekt der Robisco zu kaschieren? Naja, die könnten sagen, Sauerstoff wegmachen. Dann gibt es das Problem, dann wird da kein Sauerstoff mehr dort erzeugt, wo die Robisco arbeitet. Geht nicht. Der Sauerstoff entsteht bei diesem Prozess hier, den kriege ich nicht weg. Also muss ich mit leben. Dann ist die andere Möglichkeit, wenn ich den nicht wegbekomme, den Sauerstoff, dann erhöhe ich einfach die CO2-Konzentration. Also ich pumpe einfach CO2 an den Ort der Robisco. Ingenieure sagen, ich baue eine CO2-Pumpe. Ich baue eine CO2-Pumpe und wenn ich die CO2-Konzentration erhöhe, dann kompetiert das CO2 mit dem O2 und ist immer ein Spiel, wer hat eine höhere Konzentration, der gewinnt. Das ist also Erhöhung der CO2-Konzentration über den Aufbau einer CO2-Pumpe. Das ist eigentlich die Containment-Politik, die die Natur gewählt hat. Die hat verschiedene Strategien gewählt. Es gibt zum Beispiel Algen, die in der Tat so eine CO2-Pumpe gebaut haben. Da ist so ein Transporter drin, der pumpt so ein bisschen CO2 da rein. Das sind aber nicht die effizientesten Pumpen werden. Die effizienteste Pumpe ist das, was ich Ihnen auf diesem Bild hier schildere. Nämlich, das ist eine Strategie, wo die Natur sich, entschuldigen Sie meine vermenschlichen Sprache, ne, wo die Natur sich gesagt hat, pass auf, lass uns doch einfach diesen Calvin-Zyklus mit der Robisco in einen Container reinpacken. Und dieser Container ist eine spezielle Zelle. Und die heißt Bündel-Scheidenzelle. Das ist die Zelle, die dem Leitbündel, also dort, wo die Wasserströme, die Nährstoffströme durchgehen, drängt am nächsten nicht. Also lass uns doch einfach die Robisco einfach in diesen Zelltypus reinpumpen, reinpacken und dann docken wir einfach eine zweite Zelle an, wo es keine Robisco gibt. Und da nehmen wir jetzt ein Enzym, Abkürzung spielt wieder keine Rolle, ein Enzym, was sauerstoffunempfindlich ist, was den gleichen Job machen kann, nämlich CO2 an eine andere chemische Verbindung dran kleben kann. Und diese andere chemische Verbindung, die besteht aus 3 C-Atomen. Erinnern Sie sich, bei der Robisco war es 5 C-Atome, hat das Produkt, ich klebe ein C dran, C6 gespalten, 2 C3. Hier nehme ich eine C3-Verbindung. Dieses Enzym will C3, einen C3-Körper haben und ich klebe ein CO2 dran und einfach 3 plus 1 gibt 4. Also heißt diese Photosynthese einfach die C4-Photosynthese. Und jetzt sehen wir, das Produkt fließt aus diesem Zelltypus über Verbindung zwischen diesen beiden Zellen, einfach dem Konzentrationsgefälle entsprechend, da ist sehr viel und da ist nichts, dem Konzentrationsgefälle entsprechend in die Zellen rein, dort wird es gespalten, CO2 wird freigesetzt und de facto habe ich hier unten eine CO2-Anreicherung in dieser Zelle. Das war, wenn man es mal ökologisch sieht, der Hit. Das sind Pflanzen, die relativ hohe Ertragsraten haben. Ich habe hier mal ein Bild von einem Experiment Ihnen mitgebracht, was am Internationalen Reisforschungsinstitut gemacht wurde. Da wurde Reis angebaut und Reis ist eine C3-Pflanze. Der macht die Standardart der Photosynthese. Und dann haben sie da hinten angebaut Mais. Mais ist eine Pflanze, die diese C4, diese Turboform der Photosynthese macht. Und da sieht man schon, wenn man die Biomasse anschaut, ist sie deutlich höher bei Mais als bei Reis. Also das heißt, unter den gleichen Bedingungen Meistens auch eine Pflanze, die aus den Subtropen kommt, also nicht eine Pflanze, die aus Spitzbergen kommt. Wenn ich die natürlich ans Irisch schaffen würde, würde die natürlich eh schlecht wachsen. Also die stammen aus ähnlichen Klimaten. Also hier haben wir große Erträge bei Reis, bei Mais, aber geringere Erträge beim Reis. Und der große Unterschied ist die Art der Photosynthese. Und hier sehen wir sowas, hier steht Echinochlor. Das ist auch eine C4-Pflanze, aber die ist für die Reisbauern, ist das eine Hirseart, ist ein Unkraut. Das will er nicht haben. Das ist, chemische Industrie freut sich immer, Chemikalien verkaufen zu können, womit man diese Echinochlor vertilgen kann im Reis. Und ihr seht, die ist auch, wenn man nur die Wuchshöhe anschaut, die ist auch nicht schlecht. Ne? Das heißt, also lange Rede, kurzer Sinn, solche C4-Getreide haben ein deutlich höheres Ertragspotenzial als C3-Getreide. Ja, Frage, kann man da was mit anfangen? Könnte man vielleicht jetzt diese Form, diese Turboform der Photosynthese, also wenn Sie das Ihren Angehörigen erklären wollen, sagen Sie einfach, die normale Photosynthese ist wie so ein alter Käfer und C4 ist ein Turbolader draufgesetzt. Ne? Und dann kriege ich eine höhere Ertragsrate raus. Also könnte man jetzt so einer C3-Pflanze so eine Art von Turbolader aufdrücken? Manche glauben, ja, das könnte man machen. Und deswegen gibt es auch Organisationen, Förderorganisationen, die sagen, ja, investiert mal darin, versucht das mal. Ob das hinhauen wird in 10, 20 Jahren, wird man sehen. Aber zumindest gibt es Forschungsförderorganisationen, die sagen, es ist es wert, das mal zu versuchen. Ob man es machen kann, eine C3-Pflanze umzubauen in eine C4-Pflanze. Und da werden Sie vielleicht sagen, haben die das wollen, haben die vielleicht zu viel Wein getrunken? Geht das überhaupt oder ist es überhaupt machbar? Aber wenn man sich anschaut, wie ist denn C4-Photosynthese entstanden, dann wird man sehen, wenn ich Ihnen eine Karte zeigen würde, Sie sehen, dass C4-Pflanzen an vielen Orten im Pflanzenreich, immer bei den höheren Pflanzen, völlig unabhängig sich aus C3-Pflanzen entwickelt haben. Also zigfach unabhängig sind solche C4-Pflanzen entstanden. Und das sagt der Genetiker und Evolutionsbiologe fort, wenn das zigfach ungefähr 60 Mal, wenn das so häufig war, da muss das einfach gewesen sein. Das kann nicht kompliziert gewesen sein. Das heißt, die Veränderungen, die notwendig waren, um aus einer Standard-C3-Pflanze eine C4-Pflanze zu machen, die müssen genetisch gesehen relativ einfach gewesen sein. Und das haben wir in Düsseldorf in der Tat mal modelliert. Gefragt, wie ist das? Und das Resultat ist hier, die Natur macht keine Sprünge. Nämlich, wieso macht sie keine Sprünge? Wenn man versucht zu modellieren oder wenn man modelliert, wie ist das abgelaufen, dann sieht man, dass der Weg von C3 zu C4 wie ein Aufstieg auf den Mount Fuji ist. Das heißt, man geht Schritt für Schritt nach oben. Da gibt es keine Täler, wo man reinfallen kann und nicht wieder rauskommt, sondern Schritt für Schritt jede kleine Veränderung, die auf dem Weg abgelaufen ist. Und wir kennen die Schrittfolge relativ gut aus Studien. Die Schrittfolge ist, Schritt für Schritt geht es nach oben, bis ihr schließlich auf den letzten, was ich weiß, 100 oder 200 oder 300 Metern Steilberg oben geht. Also von C3 zu C4 kommt man nicht in einem großen Sprung, sondern Schritt für Schritt. Und das gibt den Leuten, die da glauben, das könnte man einer C3-Pflanze einbauen, sagen, ja, das ist eine gute Strategie, wie die Natur es gemacht hat, wir bauen das einfach nach. Wir bauen einfach nach, wie die Natur das gemacht hat. Und vor allen Dingen wird das versucht bei Reis, wo man versucht, aus dem C3-Pflanze Reis eine C4-Pflanze zu machen. Aber gut, das ist der visionäre Teil vielleicht. Das ist eine Sache, die nur mit großem Einsatz von Gentechnik geht, wenn man es bei Reis macht, weil es gibt keine nahe Verwandte zum Reis, wo die C4 macht, sodass man durch Kreuzung diese entsprechenden Gene reinbringen könnte. Aber gibt es dann auch andere Möglichkeiten? Ich möchte nochmal auf dieses Bildchen zurückkommen, wo ich Ihnen gezeigt habe, wie das Photosynthese eine Sache ist, die in der Zelle abläuft, dass Photosynthese eine Sache ist, die im Blatt abläuft, und das war auch hier am Photosynthesebestand. Lassen Sie mich zwei Beispiele wählen, ein Beispiel hier und ein Beispiel aus dem Bereich, wo ich Ihnen vor Augen führen könnte, ja, ich kann auch bei der normalen Photosynthese noch was kitzeln, dass ich da was machen kann. Also zunächst mal, wenn ich mir das Blatt anschaue. Hier ist, wenn Sie Botanikkurse gemacht haben sollten unter Ihnen, so sieht ein idealisiertes Blatt aus, ne? Wenn man einfach einen Querschnitt durch ein Blatt macht. Da sieht man hier oben das Abschlussgewebe, oben und unten. Hier haben wir diese grünen Eier, also grünen Ellipsen, das sind die sowieso Palisaden aussehen, das sind die Zellen des Blattes, die die Hauptlast der Photosynthese tragen. Und dann gibt es da unten drunter noch so lockere Zellen, Schwammparenchyme auch genannt, die photosynthetisieren auch, aber das sind die eigentlichen Hauptkrieger. Ja, wenn ich ein Abschlussgewebe habe, dann muss wo kommt denn das CO2 eigentlich rein in das Blatt? Und das CO2 sieht man, das kommt durch solche Poren in das Blatt rein. Poren ist der falsche Ausdruck, eine Pore ist einfach offen, sondern das sind Öffnungen, die die Pflanze öffnen kann, schließen kann, öffnen, schließen, wo sie auch den Öffnungsgrad steuern kann. Das sind nämlich auch Poren, wo das Wasser rausdringen. Wenn Sie also nachher nach Hause gehen und Ihre Blumen auf der Veranda oder Terrasse nur gießen, dann liegt das daran, dass Wasser verloren gegangen ist, verdunstet worden ist. Warum ist das unvermeidbar, dass Wasser verloren geht? Ja, wenn ich aus dem Boden die Nährstoffe herausholen will, dann geht das nur beim Wasserstrom. Das heißt, eine Pflanze, die die Poren geschlossen hätte, dauernd geschlossen hätte, kriegte keine Nährstoffe mehr aus dem Boden raus und es könnte auch kein CO2 rein, das wär's. Also jetzt muss die Pflanze immer eine Balance machen, wie weit öffne ich meine Poren, dass ich nicht zu viel Wasser verliere, aber noch genügend CO2 reinbekomme. Also, hier muss CO2 rein. Aber jetzt sehen Sie schon, das diffundiert hier durch. Ne? Dann müssen wir sagen, die können offen oder geschlossen sein. Ne? Dann muss es durch diesen Raum sich hier durchzwängeln, bis es sich vielleicht hier hingereicht. Das heißt, Sie können sich vorstellen, da ist ein weiter Weg, ne? Von dem hier bis da hinten hin. Also kann man sich da vorstellen, dass man, wenn man durch Züchtung oder welche Maßnahmen auch immer an der Blattanatomie rumspielt, Anführungsstrichen, dass man da eine Pflanze mit besserer Photosynthese kriegt? Und die Aussage ist, ja, das gibt gute Hinweise darauf, dass das geht. Und hier ist nur ein Beispiel gezeigt. Hier hat man in Japan, vor allen Dingen auch in China, hat man Reisarten untersucht, Reissorten untersucht. Die Namen spielen jetzt keine Rolle. So sehen die Blätter aus. Aber hier ist wichtig, wie die Photosyntheserate aussieht. Da sehen wir, dass diese Takanari, dass sie deutlich bessere Photosyntheseraten zeigt als diese hier. Und das spiegelt sich auch in dem Ertrag wieder. Takanari liefert bessere Erträge als diese Koshi-Hikari-Sorte. Und wenn man sich anschaut, wodurch kommt das zustande, dann sieht man, dass da bei dieser Takanari hier, müssen wir einfach glauben, man kann es nachmessen, dass hier diese blau gefärbten Zellen, das sind die photosynthetisch aktiven Zellen, dass da mehr sind, dass sie dicker sind. Das heißt also, und man hat mittlerweile das Gen schon gefunden, was dafür verantwortlich ist. Also die Botschaft ist, es sieht so aus, als ob ich das könnte. Als ob ich in der Tat durch eine Optimierung oder Verbesserung der Blattanatomie in der Tat höhere Photosyntheseraten erzielen könnte und damit auch höhere Erträge. Die erste Botschaft. Die zweite Botschaft, schauen wir uns mal eine Blattstellung an. Ne? Und nehmen wir mal dieses Bild hier. Hier haben wir eine Pflanze, wo die Blätter einfach so sind. Und hier haben wir eine Pflanze, wo die Blätter so sind. Was ist denn optimaler? Wenn man das kalkuliert, dann ist völlig klar, dass eigentlich diese Form der Blattstellung optimal ist. Sehen wir, dass die unteren Blätter weiter ausgeladen sind. Ne? Dann die werden ein bisschen steiler und so weiter und so fort. Ne? Das heißt also, diese Form der Blattstellung ist überlegen, wenn man Pflanzen im Bestand sich anschaut, als die hier. Ne? Ja, und es ist genau passiert, es gibt beim Reis, hat man es untersucht, das hier sehen wir, es gibt eine Reissorte, wo die Blätter so ein bisschen weiter auseinander sind und hier sind die, wo die steiler sind. Hier steht Mutante, weil in der Tat eine Genmutation war und dieses ist ertragreicher. Das heißt, diese Pflanze liefert deutlich höhere Erträge, wenn man sie im Bestand hat, als diese Pflanze. Also, das heißt, wenn man sich vorstellt, wie kann ich die Photosynthese optimieren, um höhere Erträge zu bekommen, dann haben wir einmal, dass ich an der Biochemie rumarbeite, CO2-Pumpe, das sehr ehrgeizige Projekt, was in der Zukunft gedacht ist, ob es hinhaut, weiß man nicht, aber wenn es hinhaut, dann wäre es was super. Oder aber auch solche Sachen, dass ich einfach ein bisschen kleinräumiger denke und sage, lass uns mal an der Anatomie der Pflanze herumarbeiten, vielleicht kriegen wir da mehr hin, oder lass uns auch an dem Verhalten der Pflanze im Bestand rumarbeiten. Ja, meine Damen und Herren, damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen klar machen, dass die Zukunft, sagen wir, interessant aussehen wird, weil die Anforderungen, die auf uns zukommen, wenn wir Nahrungsmittelsicherheit herstellen wollen, in den nächsten 50 Jahren gewaltig sind. Ne? Wenn wir das hinkriegen wollen, brauchen wir höhere Erträge. Und diese höheren Erträge kriegen wir nicht so einfach, sondern da müssen wir ganz schön letztlich gesehen Geld reinstecken, Forschung reinstecken, um halt eben die nötigen Pflanzentechniken zu entwickeln, um solche höheren Erträge zu bekommen. Und ich hoffe, ich habe Ihnen klar machen können, dass die Photosynthese vielleicht unsere letzte Rettung ist, um höhere Erträge hinzubekommen, weil alle anderen Faktoren eigentlich ausgereizt sind. Da ist nicht mehr viel zu holen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.